Ein Vorschlag. Wir probieren das jetzt mal zusammen in SWR Kultur. Wir atmen ein, wir atmen aus und wieder ein. Und vielleicht spüren Sie es ja jetzt schon, die Welt ist ein kleines bisschen besser geworden vielleicht, klarer, verständlicher, leichter sogar. Das täte uns ja auch ganz gut an einem Morgen, an dem wir hier in dieser Sendung schon über den Krieg im Iran, im Libanon, über die Wirtschaftskrise, die EU, die Benzinpreise gesprochen haben. Und dabei haben wir noch nicht einmal Timmy den Wal erwähnt und naja, da gibt's einiges, aber Moment, wir wollen ja atmen, ein und aus. Kann man diese Weltlage, kann man die einfach wegatmen? Katrin Fischer glaubt das nicht. Im Gegenteil, sie glaubt, Achtsamkeit ist Teil des Problems und darüber will ich jetzt mit ihr sprechen. Hallo.
Hallo, schönen guten Tag.
Frau Fischer, Ihr Buch heißt Achtsam geht die Welt zugrunde und der Untertitel Wie die Ideologie der Achtsamkeit gesellschaftlichen Wandel blockiert. Ich dachte jetzt ehrlich gesagt immer, wenn ich achtsam bin, dann bin ich etwas zurückhaltender im Umgang, da achte ich auf mein Gegenüber, bin empathisch. Was ist so schlecht daran, dass Sie Achtsamkeit sogar eine Ideologie nennen?
Ich unterscheide genau zwischen Praxis und Ideologie. Und die Praxis, also ein- und ausatmen und versuchen, ruhig zu werden, den Blutdruck nach unten zu kriegen, den berühmten Raum zwischen Reiz und Reaktion zu vergrößern, sich selbst zu kultivieren, besonnener zu werden, im Körper anzukommen. Gegen all diese Dinge habe ich überhaupt nichts. Ich selber mache seit vielen Jahren Qigong und in meinem Leben tut das sehr, sehr gut. Und da unterscheide ich Achtsamkeit als Ideologie. Und das ist, wenn Ein- und Ausatmen nicht mehr in der konkreten Situation hilft, sondern die Antwort auf alle Probleme wird. Generell werden Probleme sozusagen dem Individuum als Lernaufgabe präsentiert. Also das, was in Krankenkassen, Schulen, Organisationen passiert, wenn die innere Anpassung an äußere Umstände die Antwort auf alles ist.
Also das, was uns Stress nehmen soll, Meditationsübungen zum Beispiel, das sorgt dann für mehr Stress. Heißt, verstehe ich das richtig?
Genau, weil dahinter steht ja, Sie haben es ja gerade in der Anmoderation gesagt, die Weltlage ist sehr schwierig, es häufen sich Krisen, man könnte auch sagen Katastrophen. Das Leben ist für die meisten Menschen anstrengender und unsicherer geworden, so vitale Bedrohungen wie Krieg und Klimakrise, zu merken, dass Arbeitsmärkte prekarisiert werden, dass Wohnungen irre teuer wird, die Lebensmittelpreise steigen, all diese Dinge, das merken wir schon länger. Und das sind äußere Stressoren, das sind soziale, politische Stressoren. Und uns wird jetzt suggeriert, wir könnten mit denen gut umgehen, wenn wir eben richtig atmen, uns entsprechend anpassen, weil das ist das Ideal, das dahinter steht. Das Ideal ist Resilienz. Und Resilienz meint im Kern Anpassung, Anpassung an gleich welche Lebensumstände. Und da kommt am Ende dann natürlich raus, wenn es mir nicht gut geht, weil ich meine Miete nicht bezahlen kann oder weil ich in Frankfurt, Berlin, München, Stuttgart umziehen muss und finde keine günstige andere Wohnung, das dann helfen würde, ich atme, ich manifestiere, ich finde Heimat für mein inneres Kind. Und das ist nicht die politische Lösung. Also das macht dann tatsächlich mehr Stress, weil strukturelle Aufgaben oder strukturelle Probleme als Lernaufgaben dem Einzelnen präsentiert werden.
Jetzt meint ja Bundeskanzler Friedrich Merz, die Deutschen müssten mehr arbeiten. Stichwort Lifestyle-Freizeit, das ist auch so ein bisschen durch die Gegend geflogen. Man könnte das auch so verstehen, dass der Bundeskanzler sagt, Leute, macht weniger Achtsamkeits-Shishi und packt die Dinge an. Meinen Sie das auch so? Also mehr echtes Leben, mehr harte Arbeit, mehr ja, Veränderung dann letztlich auch?
Naja, ich würde nicht sagen, harte Arbeit. Nach allen Daten, die mir vorliegen, arbeiten die Deutschen ja schon ziemlich hart. Und wenn man sich anguckt, wie es um Pflegeheime und Kindergartenplätze bestellt ist, fragt man sich schon, wie die Deutschen mehr arbeiten sollen, wenn gleichzeitig Kinder groß werden sollen und ältere Menschen gepflegt werden sollen. Das ist natürlich eine totale Illusion und eine völlig einseitige Antwort auf ein wirklich großes strukturelles Problem. Ich meine, dass man diese politischen Probleme anschauen muss, dass man eben erstmal anerkennen muss, dass seit den 1980er Jahren, seit der sogenannten neoliberalen Wende, soziale Sicherungssysteme abgebaut wurden, Arbeitsmärkte flexibilisiert, Finanzmärkte dereguliert wurden, Schuldenbremse und Austerität begrenzen die Handlungsfreiheit der Politik, dass wir tatsächlich eine Gesellschaft sind, in der das Leben für die meisten Menschen anstrengender geworden ist. Und dass man sich mal fragt, also nach den politischen Ursachen fragt und nicht einfach nur glaubt, man müsse sich an all das anpassen. Also ich meine eigentlich das Gegenteil von Friedrich Merz.
Jetzt würde ich es dann trotzdem für den Moment nochmal von der politischen Ebene runterheben wollen auf die persönliche. Das ist ja hier ein Land, in dem man traditionell eher stolz darauf ist, früh aufzustehen, lang zu arbeiten, pünktlich zu sein, korrekt, genau. Verglichen damit, mit diesen Idealen, ist Achtsamkeit nicht auch sowas wie ein gesellschaftlicher Fortschritt?
Na klar, wenn man das, was sie gerade beschrieben hat, beschreiben würde als wir sind ein autoritär geprägtes Land, ein hierarchisch und autoritär geprägtes Land, dann ist natürlich die Wende zu etwas mehr Empfindsamkeit und etwas mehr Gefühl auch eine gute Sache. Aber das kann natürlich auch kippen. Und das ist mein Gefühl, dass das schon tut, dass Achtsamkeit paradoxerweise ein Werkzeug wird, um dann Verletzbarkeit zu leugnen. Also man wird einerseits ein bisschen gefühliger und empfindsamer. Auf der anderen Seite ist man aber auch sehr schnell und sehr reflexhaft mit Ratschlägen bei der Hand, wenn es Leuten schlecht geht, zu sagen, naja, du musst halt manifestieren, du musst Breathwork machen, du musst Yoga machen, du musst mal das Übungsbuch für das innere Kind machen und dann wird es dir schon besser gehen. Ich habe das Gefühl, paradoxerweise sinkt die Toleranz für Verletzbarkeit und dafür, dass es Leuten schlecht geht, weil man ja glaubt, man hätte so ein einfaches Werkzeug, mit dem man alle Leute dazu bringen kann, dass es ihnen gut geht.
Ja, Stichwort gut gehen. Wenn ich jetzt an einem Mittwochvormittag im Café sitze und in die Sonne lächle, dann ist es schön, dann bin ich achtsam mit mir. Ich bin aber auch auf der anderen Seite Akademikerin, ich bin relativ jung, ich habe einen Job. Wie groß sind denn die Voraussetzungen dafür, als achtsam wahrgenommen zu werden und nicht als faul?
Ja, da würde ich sagen, dass unsere Gesellschaft da sehr stark klassenorientiert ist. Der Begriff der Klasse wird in Deutschland nicht gerne verwendet, weil wir uns als eine klassenlose Gesellschaft sehr lange begriffen haben oder als nivellierte Mittelklasse-Gesellschaft und irgendwie denken, naja, wir sind ja eine Leistungsgesellschaft, wer was leistet, der kommt nach oben und so weiter. Es gibt aber ja Studien, die jetzt seit längerem schon belegen, dass die soziale Ungleichheit in Deutschland zunimmt und in sozial ungleichen Gesellschaften steigt eben auch der Wettkampf um Status. Und Status wird nicht nur ökonomisch verteidigt, also ich zeige jetzt nicht nur, wie viel Geld ich habe, weil ich ein großes Auto fahre oder ein tolles Haus habe oder sonst was, sondern auch kulturell. Und da, glaube ich, spielt Achtsamkeit eine große Rolle, so im Sinne, mein Coach, mein Yoga-Studium, meine Morgenroutine, ne, mein im Café sitzen und mein Me-Time-Moment mit Cappuccino inszenieren. Und damit zeige ich natürlich, dass ich Zeit, Geld, Moral habe, ich stehe auf der richtigen Seite, ich bin empfindsam. Empfindsamkeit ist seit dem 18. Jahrhundert ein Merkmal der gehobenen Klassen. Und ich führe ein reflektiertes Leben und damit grenze ich mich von all denen ab, die das nicht tun, beschäme die. Und ich glaube auch, wenn sie als Paket- oder Pizzabote sehr gelassen und entspannt ihrer Arbeit nachgehen, wird das halt weniger als achtsame Gelassenheit gelesen, sondern als Faulheit.
Jetzt haben Sie die ökonomische Dimension gerade schon angesprochen. Wer verdient denn an Achtsamkeit?
Naja, das ist ein Riesenmarkt. Und natürlich verdienen alle daran, die irgendwie Achtsamkeit oder einen achtsamen Lebenswandel als Lösung für Probleme anbieten. Also ob sie jetzt Meditationskissen herstellen oder ein Resilienzcoach sind oder zertifizierter Resilienz- oder Schlaflehrer, die ganze betriebliche Gesundheitsvorsorge, die sich sehr stark darauf kapriziert, das Verhalten der Arbeitnehmenden an schwierige Prozesse und Strukturen anzupassen. All die verdienen daran, ob sie eine Yoga-Reise anbieten, ein Yoga-Studio haben oder Qigong-Lehrerinnen sind. Das nennt man Stress Reduction Industry. Das ist tatsächlich ein Name dafür. Und die wächst weiter, weil natürlich die Leute Stress haben und all diese Dienstleistungen in Anspruch nehmen, um individuell weniger gestresst zu sein.
Sie beschreiben das in Ihrem Buch, dass Sie beim Hören einer Meditations-App irgendwann zornig aus dem Bett gesprungen sind, weil sie das so aufgeregt hat. Hat es Ihnen denn geholfen, das Buch zu schreiben? Fühlen Sie sich jetzt besser?
Ja, es hat mich mit der notwendigen Energie versorgt. Deshalb denke ich ja auch, dass Wut eigentlich eine ganz gute Angelegenheit ist, wenn man sie verantwortungsvoll auslebt. Also tatsächlich bin ich eines Morgens wütend aufgewacht, weil mir halt so eine Meditation völlig unerwartet ins Ohr gekrochen ist. Das hatte mir eine Freundin geschickt und ich wusste nicht, was es ist. Hab's aufgemacht und habe dann halt so eine sonore Männerstimme, die mir da ins Ohr ein- und ausatmet und mir sagt, wenn du jetzt nur dir selbst Liebe schenkst, dann wird alles gut. Und in meinem Leben war zu dem Zeitpunkt sehr vieles nicht gut. Und ich habe mich einfach geärgert oder ich war wütend. Und diese Wut und dieser Zorn war tatsächlich die Energie, die mich dann dazu gebracht hat, einen Podcast zum Thema zu starten und dann auch ein Buch zu schreiben. Insofern, tatsächlich geht es mir seitdem besser.
Achtsam geht die Welt zugrunde, heißt das Buch von Katrin Fischer, gerade erschienen bei Hansa. Danke Ihnen.
Ich danke Ihnen.
Und jetzt ganz unverfänglich zum Durchatmen, Benny Andersson mit Thank You for the Music in SWR Kultur.